Herzlich willkommen, liebe Freunde der Freiwilligen Kooperation. Wir melden uns heute zurück mit unserem beliebten Format Mises al Dante. Mit mir zugegen mein Mitgastgeber Dr. Andreas Tietke, Vorstand des Ludwig-von-Mises-Instituts, und uns zugeschaltet heute Dr. David Dürr. Wir sprechen heute abermals über das Schriftstück des Ludwig-von-Mises-Instituts Zurück zum Wohlstand für alle in Deutschland, wie man das Ruder jetzt rumreißt. Insofern ist es auch kein Zufall, dass David Dürr uns zugeschaltet ist, denn er hat über die Renaturierung des Rechts gesprochen, geschrieben. Also Gesetze müssen nicht gegeben, herrschaftlich gesetzt werden, so kann man es anmerken. Gesetze gibt es, lieber David. Das ist eine tolle Überschrift, da kann man im Grunde direkt daraus ableiten, was du damit meinst und ja, wie die Missstände heute bist. Du bist ja auch ein ausgebildeter Jurist und bist auch in die Fänge des etatistischen Bildungsunwesens geraten.
Ja, ja, das ist so. Also ich bin zunächst mal ganz etablierter Jurist mit Krawatte, wie man sieht, Rechtsanwalt, Notar, und auch an der Universität habe ich bis zur Emeritierung als Professor für Privatrecht und Rechtstheorie gelehrt und publiziert. Und das war zunächst mal etatistisch, nicht? Man hat gelernt, dass Gesetze vom Staat gegeben werden. Deshalb gibt es ja den Gesetzgeber, darum heißt er so. Ohne den gäbe es keine Gesetze. Das war so quasi der Einstieg in diese Thematik. Das klang auch plausibel für denjenigen, der noch nicht sehr intensiv sich mit Jurisprudenz befasst hat. Und auch dann von meiner Profession her als staatlich patentierter Anwalt und Notar und dann als Professor an einer staatlichen Universität, nicht? Das ist durch und durch etatistisch. Und es kam dann aber nicht irgendwie das große Damaskus, wo man alles gemerkt hat, sondern einfach Interesse an der Sache immer mehr, wenn man mal das Handwerkliche soweit begriffen hat. Was ist denn das Phänomenrecht? Das spürt man nicht zuletzt auch in der Praxis. Ich habe immer die Lehre mit der Praxis kombiniert. Und da sieht man, was Recht ist, was Konflikt ist, was das Suche nach Lösungen sind und so weiter, was eine Norm ist. Man hat zwar gelernt, da nimmt man das Gesetzbuch, schaut dort nach und findet den Paragraphen, aber man spürt dann doch, was noch mehr dahinter ist. Und dann wurde mir einfach aus diesem Interesse heraus immer klarer, dass das System mit einer Instanz, die jetzt da in diese Welt etwas bringt, was vorhin noch nicht da war an Richtigkeit, dass das nicht stimmt. Das ist nicht so. Also es ist nicht verboten, einander umzubringen, weil das im Gesetz steht, sondern es steht im Gesetz, weil es verboten ist, weil man das mal aufgeschrieben hat, was ja ganz natürlicherweise gilt. Wenn ein Übergriff stattfindet, sei es der Mord oder auch harmloseres, dann löst das ja Reaktionen aus. Dann ist man empört, dann ruft man Hilfe, dann gibt es Intervention und es finden dann Abläufe statt, die dazu führen, dass solche Dinge nicht so häufig passieren. Es ist keine Garantie für das Paradies in dieser Welt, aber für eine Optimierung der sozialen Verhältnisse. Und das sind ja nichts anderes als Verhaltensgesetzmäßigkeiten. Die sind da, weil sie da sind und nicht, weil sie jemand anordnet. Das ist gar nicht so grundsätzlich etwas anderes wie das Gravitationsgesetz. Das ist auch da, weil es da ist, aus physikalischen Gründen. Und die Verhaltensgesetze sind da, weil sie sich in der Verhaltensevolution natürlich entwickelt, bewährt haben, dann durchaus in der Kultivierung dann mal aufgeschrieben worden sind, Theorien dazu entwickelt worden sind, aber im Grunde genommen sind das natürliche Phänomene. Das ist, was ich damit sagen will. Gesetze müssen nicht gegeben werden, es gibt sie. Beziehungsweise, wenn ich jetzt schaue, was alles an Künstlichkeit, an pompöser und natürlich auch arroganter und illegitimer Gesetzgebung vom Staat kommt, dass das eigentlich das Recht wieder renaturiert werden müsste, dass das natürlich vorhandene Recht zur Geltung gebracht werden müsste.
Ja, das ist also ein Baustein, wie man das Ruder rumreißen könnte. Und das ist eben auch wichtig, dass die Menschen das überhaupt erstmal verinnerlichen, verstehen, dass sie eben es nicht mehr akzeptieren, dass es da eine herrschaftliche Kaste gibt, die Recht irgendwie setzt. Und was ich natürlich auch noch erwähnen möchte, ist, dass du wissenschaftlicher Beirat des Ludwig von Mises Institut Deutschland bist. Das ist also eine wichtige Ergänzung noch. Das heißt, es ist also kein Zufall, dass du diese Schrift einen tollen Artikel beifügen durftest, sondern im Grunde Notwendigkeit deiner Tätigkeit als wissenschaftlicher Beirat. Ja, lieber Andreas, in der EU wird es ja noch auf die Spitze getrieben, die herrschaftliche Unrechtsetzung. Und eigentlich ist es ja so, dass Menschen sich vereinbaren, vertragen. Aus diesem Vertrag, aus dieser Vereinbarung entstehen dann Rechte und Pflichten. Und heute ist es also komplett auf den Kopf gestellt, indem wir eben hier in der EU, und David ist ja zum Glück in der Schweiz, und wir hoffen auch, dass diese Unterwerfungsverträge etc., dass das alles nicht zustande kommt.
Aktuell, ja genau, ja.
Und das, was mir Mut macht, ist eben, dass viele in der Schweiz da sehr tätig sind, ob das unser lieber Olivier Kessler ist oder einige andere, die also da gewaltig opponieren. Zurück zur EU, da habe ich die Beobachtung gemacht, da gibt es das EU-Transparenzregister und es gibt eben 4.000 Lobbyorganisationen, im Jahre 2012 gab es 4.000, heute sind es 16.000 ungefähr. Das hat sich also vervierfacht und wir wissen ja, oder viele wissen es, dass die EU-Gesetzgebung so funktioniert, dass die Kommission, die nicht wählbar ist, Gesetze einbringt und Verordnungen, das wählbare, formal wählbare Parlament, aber keine Gesetze und Verordnungen. Und das kommt dann automatisch zu diesem Effekt, dass eben sich dort Lobbyorganisationen ansiedeln und dass die eben dann die Kommission penetrieren, tolle Tipps geben und so natürlich versuchen, im Rahmen dieser milliardärsplanwirtschaftlichen Strukturen den Mittelstand mit immer mehr Regulierung und Verordnung, Bürokratie und so weiter zu überschütten. Andreas, das ist ja auch dein Spezialthema. Also das ist diese Pyramide wieder auf vernünftige Füße gestellt wird. Und ja, vielleicht kannst du da mal anfügen.
Ja, die Pyramide ist natürlich sozusagen, dass es da eine Obrigkeit gibt, die oben ist, und eine Pyramide, eine Spitze. Das ist eine Metapher, ne? Das ist, in Wirklichkeit kommen auch die Etatisten horizontal daher, ne? Die kommen von der Seite und springen nicht vom Himmel, aber das ist halt diese Metapher, die man übernommen hat, nachdem der Staat, wie Dostojewski beobachtet hat, ja an die Stelle der Kirche getreten ist, nachdem der Etatismus sich als Religion, sozusagen als Ersatzreligion etabliert hat. Ja, und Ludwig von Mises hat schon klar unterschieden bei dem Recht, ja, zwischen dem aufgezwungenen Recht. Ja, das nannte Ludwig von Mises dann, das ist eine Dienstordnung. Ja, da hat der Einzelne kein Mitspracherecht, sondern da wird befohlen und gehorcht. Das ist also das, was wir heute das staatlich erlassene Recht nennen, und das aufgezwungene Recht, um bei David Dürr hier zu bleiben. Das hat eben einen besonderen Effekt. Da gibt's eine Win-Lose-Situation, ja. Da wird also ein Übel angedroht, da wird Zwang angedroht und dann wird Geld gefordert, Zwangsabgabe, oder es werden willkürliche Verbote und Gebote erlassen. Und natürlich ist derjenige, der gezwungen wird zu gehorchen oder abzugeben, ja, der verliert, und auf dessen Kosten und zu dessen Lasten gewinnt derjenige, der die Zwangsabgabe kassiert. Also das ist das aufgezwungene Recht. Und dann könnte man noch sagen, es gibt das natürliche Recht. Ja. Natürlich im Sinne, wie es oft verwendet wird, unerzwungen. Ja. Und natürlich ist dann die Vereinbarung, wenn wir beide etwas vereinbaren. Und das hat ja dann auch, wenn man wieder die Naturgesetzlichkeit betrachtet, dann ergibt es immer Win-Win-Situationen. Ja. Also weil ich aus der Praxeologie ja weiß, dass ich beim Austausch dasjenige, was ich aufgebe, schätze ich weniger wert als dasjenige, was ich dafür bekomme. Ich gehe zum Bäcker und mir ist das Brötchen mehr wert als die 40 Cent. Also niemand geht ja hin und tauscht 40 Cent gegen 40 Cent. Das ist also so ein marxistisch oder pseudoökonomischer Grundsatz, dass beim Tausch gleichwertige Güter getauscht werden. Karl Menger hat erkannt, Wert ist subjektiv. Der Bäcker hat ganz viele Brötchen und hätte dafür gerne Geld. Und ich habe Geld, möchte mir aber die Brötchen nicht selber backen. Und aus diesem Interessengegensatz ergibt sich aber eine Win-Win-Situation, ein sogenanntes Pareto-Optimum. Ja. Beide stehen danach besser als davor. Also das ist das kann man praktisch sagen, das vereinbarte natürliche Recht steht auf der einen Seite und das aufgezwungene Gewillkürte auf der anderen. Und in der Praxeologie ist auch klar, ja, Praxeologie als Wissenschaft kann immer nur beschreiben, was ist, ja, ist also nicht vorschreibend. Aber Menschen können natürlich normativ interagieren. Ja. Die können vereinbaren, was sein soll. Und das ist Recht. Das ist also dem Handeln nicht vorausgesetzt, ja, sondern es ergibt sich in der Folge menschlichen Handelns. Und dann habe ich natürlich noch die Sache allgemein, also in der Praxeologie, wenn man es ganz streng macht, ist Recht erfordert einen Vertrag. Ja, das ist das Vertragsprinzip, kennen wir auch aus dem Völkerrecht. Ohne Vertrag keine Bindung, keine Unterwerfung. Und dann kann man aber auch noch die Regelhaftigkeit sehen, die dann später sich in der österreichischen Schule entwickelt hat mit dem Nicht-Aggressionsprinzip. Ja. Also was ist eine feindliche Handlung? Das ist eben die erzwungene Kooperation, ja, wo ich jemand anders zwinge, etwas zu tun. Oder eben, wenn ich mit Gewalt interagiere. Gewalt im Sinne von Wegnahme, wie bei Diebstahl, oder Gewalt im Sinne von Knüppel drauf und ich nehme weg, behandle den anderen wie ein Objekt, wie bei Raub. Ja, oder dann eben der Totschlag, du hast es vorhin erwähnt, David. Und da ist natürlich das eine Aggression. Ja. Und wie Menschen darauf reagieren können, ist, wenn sie die Machtmittel dazu besitzen, ist natürlich entweder Verteidigung, wenn die Aggression unmittelbar bevorsteht oder noch andauert, oder dann Vergeltung, wenn sie abgeschlossen ist. Ja. Also das sind so die praxeologischen Prinzipien.
Ich finde die deutsche Sprache da auch sehr klar, dass man eben sagt, das kann mir nicht recht sein. Also wenn es da jemanden gibt, der ein Heizungsgesetz erlässt, das dann dazu führt, dass meine Heizung nicht mehr okay ist nach diesem Gesetz, dann kann mir das nicht recht sein. Das heißt, da hätte ich natürlich nie zugestimmt. Und letztlich führt es dazu, dass mit jedem Gesetz die Eigentumsrechte anderer gefährdet und geschädigt werden. Und lieber David, wie kann es denn dazu kommen, dass die Menschen das so akzeptieren? Liegt es tatsächlich daran, dass man eben diese Welt geboren ist, dass man das so erfahren hat und dass die wenigsten dann so drauf sind wie wir, dass sie wirklich auch mal hinter den Vorhang schauen? Wie erklärst du dir das auch so, Mises al Dante, also für uns ist die psychologische Komponente Dantes da auch sehr wichtig. Wie kommen Menschen dazu, so etwas über sich ergehen zu lassen?
Also das ist eine interessante Frage, nicht? Wir denken ja, wenn man sich in diese Thematik versetzt, das ist ja eigentlich wirklich illegitim. Und warum gibt's denn das? Das lässt sich doch gar nicht begründen. Und sind dann erstaunt, dass es zum Mainstream gehört, das zu akzeptieren. Jetzt, ich meine, das gibt wie überall bei solchen Dingen nicht einen Grund. Das ist ein ganzer Komplex von anthropologischen, soziologischen, psychologischen Gründen, natürlich auch ganz handfest politisch. Dieses System schafft es auch bewusst oder unbewusst, eine Klientschaft herzuzüchten, nicht? Also nicht zuletzt die Akademie, Akademiker, Wissenschaftler auf ihre Seite zu bekommen, die dann als wissenschaftlich Dinge verkaufen, die eigentlich einfach systemerhaltend sind und viele, viele andere Gründe mehr. Also ich glaube, das ist schon eine Erklärung dafür, vielleicht etwas, wenn man es ganz aus Distanz anschaut, ist das eine junge Entwicklung. Wenn man, ich habe ja vorhin von der Verhaltensevolution gesprochen, also das heißt nicht jetzt irgendwie, weiß ich, vorgestern oder auch nicht vor 100 Jahren, auch nicht mit Christi Geburt oder irgend so entstanden, sondern die Verhaltensevolution, die kommt aus Urzeiten, nicht? Das sind unsere Vorvorvorfahren in Form von irgendwelchen lemurenartigen, rattenartigen Gebilden, die auch schon sich entsprechend bewährt verhalten haben. Das hat sich weiterentwickelt, primatologisch mit größerem Gehirn auch bewusster dann ihre Verhaltensweisen entwickelt haben. Und in dieser ganzen Menschheitsentwicklung, und als Homo sapiens redet man immerhin von 100.000 bis 200.000 Jahren, Homo erectus vielleicht 1 Million Jahre, das sind so quasi unsere Vorfahren. Da gab's eine Kultur schon immer, eine Rechtskultur, wo dieses Aggressionsprinzip immer verpönt schon war, wo das sich vertragen mit einem Vertrag sich auch entwickelt hat und so weiter. Also eine sehr lange, die ist, ich weiß nicht, ob man sieht im Bildschirm, die ist sehr lange. Und dann gibt es eine ganz, ganz kurze, also gestern Abend, nicht, in der Menschheitsgeschichte, das sind, man sagt anthropologisch, historisch, vielleicht vor etwa 5000 Jahren. Das ist wirklich gestern, nicht? Gestern Abend kam dann diese Fehlentwicklung dieser Machtmonopolisierung in diese Welt hinein, auch nicht von einem Tag auf den anderen. Das sind höchst interessante paläoanthropologische Untersuchungen, die es da gibt. Und dann ist man sich eigentlich weitgehend einig von linken bis rechten Wissenschaftlern. Das ist in dieser Zeit entstanden. Aus auch wieder vielen Gründen hat sich das entwickelt. Und ich sage dann immer, wenn man so anschaut, wenn man das in der Verhaltensevolution einordnet, die Evolution, die funktioniert ja nach Versuch und Irrtum, dann muss man sagen, der Staat, eben auf deine Frage jetzt, wie kommt es dazu, dass der Staat so akzeptiert ist, er ist evolutionsgeschichtlich ein kurzer, ich hoffe kurzer, Irrtum der Verhaltensevolution. Er ist gerade kürzlich entstanden und wie alles, was sich nicht bewährt in der Evolution, die Dinosaurier, die zu lange Hälse hatten und dann irgendwie das nicht mehr funktionierte, die sind dann mal ausgestorben. Und so ist, kann man vielleicht eine gewisse Grundzuversicht haben, dass auch dieser Irrtum der Verhaltensevolution, der Staat, gelegentlich verschwindet. Es ist nur zu hoffen, dass er nicht auch die Menschheit mit in den Abgrund zieht, weil da hat er Potenzial dazu, nicht? Aber vielleicht schafft es der Homo sapiens, da nur am Abgrund vorbeizuschrammen, ja, und irgendwann zu sagen, 5000 Jahre, das ist jetzt genug.
Ja, das ist ja auch der Grund, warum wir uns hier versammeln, dass wir diese Epoche der Gegenaufklärung, der Anti-Aufklärung wieder umkehren und dass wir eben versuchen, hier Impulse zu geben durch unsere Arbeit und dass wir eben, ja, wie gesagt, wir verstehen uns hier als Impulsgeber. Wir sprechen hier eine Stunde und die nächsten Meter sollte dann jeder Mensch, der sich dazu berufen fühlt, selber gehen, ja, und erstmal überlegen, ist es denn tatsächlich so, dass das Geld, auch beim Geld ist es ja so, wir haben eine Kampagne durchgeführt von der Atlas-Initiative, die läuft auch noch, wo es eben darum geht, wie kommt Geld denn in die Welt? Und auch da wissen wir spätestens seit Karl Menger, dass es eben durch die Notwendigkeit des Tausches und die Nachfrage danach zustande gekommen ist und nicht durch einen herrschaftlichen Rechtsetzungsakt, so wie der Euro uns hier in Deutschland aufgezwungen wurde, wo man, wenn man die Leute gefragt hätte, wäre das ganz schön knapp geworden, sehr wahrscheinlich. Ich kann es gar nicht beziffern. Aber auf jeden Fall konnten wir nicht widersprechen. Und genauso würde jetzt auch sehr wahrscheinlich dann dieses Thema CBDC den Menschen aufgestülpt. In der Schweiz wird man ja wenigstens noch gefragt. Andreas, wie siehst du das gerade auch beim Thema Geld? Auch da ist es im Grunde so, dass es umgekehrt wurde, dass dieses Thema, dass das Geld eben durch Anwendung, dadurch, dass man es verwendet, durch Notwendigkeit, dass man es braucht, in die Welt gekommen ist, dass man den Menschen genau das Gegenteil erzählt hat. Also da landen wir ja auch wieder bei der Rechtsetzung und bei der Tatsache, dass es schon einen gewaltigen Verbildungsapparat und auch Medienapparat benötigt, um überhaupt diese Politik des lockeren Geldes auch durchführen zu können. Das heißt, all diese Herrschaftsinstrumente, über die wir hier sprechen, Rechtsetzung, die zu Unrecht wird, logischerweise, wenn man nicht widersprechen kann, Bildung, Medien, das sind ja Herrschaftsinstrumente, die Doppelpass spielen permanent.
Ja, beim Geld hat ja Ludwig von Mises mit dem Regressionstheorem nachgewiesen, dass es praktisch der erste Geldpreis muss sich zurückführen lassen auf ein Tauschgut, das, bevor es als Geld verwendet wurde, noch keinen Geldpreis hatte, sondern ein Gutpreis. Es wurde verwendet als eben das Gut, das es war. Gold, Silber sind geläufig, Kupfer hat man gehabt, ne? Metalle und Edelmetalle. Und dann hat bereits schon früh, also der Etatismus im engeren Sinne, ne, Herrschaft gibt es natürlich seit 5000 Jahren, seit es die Zivilisation gibt. Es waren viele, im Mittelalter war jedoch das Recht geprägt von subjektiven Rechten, also der König. Die Realien waren oft anders, ne, dass da natürlich auch Unterwerfung und Herrschaft war, die nicht auf subjektiven Rechten beruhte, kein freiwilliges Lehnswesen etc. Aber im Prinzip war im Mittelalter, waren die Beziehungen noch persönlich. Also da war der König, der Graf und der war der Herrscher. So dann die Idee des Staates und der Staatsräson, die verortet eben, wir haben vorhin schon drüber geredet, lieber David, der von Ludwig von Mises hochgelobte Jakob Burckhardt, der in Basel ansässig war, mittlerweile steht er auch in der Kritik, in der Renaissance, also im 14. bis 16. Jahrhundert in Italien, in den Tyrannenstaaten, in den Republiken, die also da ständig gekämpft haben. Und die haben sich als Vorbild genommen, und das hat auch mit dem Geldwesen zu tun, einen Deutschen, nämlich den Stauferkaiser Friedrich II., der da im 13. Jahrhundert im Unteritalien den zentralistischen Normannenstaat eingeführt hat. Ja, also schon richtig mit Notarwesen, Schulzwang. Ja, man musste also auf die Universität von Neapel gehen. Beamtenwesen, also da gab es keine Selbstgewählten mehr in den Städten, sondern er hat die Beamten eingesetzt, er hat alle Burgen eingezogen. Also er hat praktisch, was er hier gemacht hat, war Macht zentralisiert und sozusagen den Staat ja wie eine Entität, ja, also wie etwas behandelt, das Selbstzweck ist. Ja. Später hat dann in der Renaissance, Mitte des 16. Jahrhunderts, darüber auch Niccolo Machiavelli das berühmte Buch geschrieben, Il Principe. Ja. Also da geht es nur noch um Zweckmäßigkeiten. Da ist der Mensch nur noch Mittel zum Zweck. Da versucht man gar nicht mehr religiös sich irgendwie zu rechtfertigen. Man war da auch nicht religiös im eigentlichen Sinne. Die Päpste hatten Kinder und waren auch nach Herrschaft aus in der Renaissance. Und schon dieser Friedrich II., also vor der Renaissance mit seinem zentralisierten Zwangs- und Normannenstaat in Unteritalien, hat dann angefangen, sozusagen als Geld darf nur noch verwendet werden, die vom König geprägte Münze. Er war auch Kaiser, aber er war auch König von Sizilien. Als Geld und dann auch schon mit der Idee dieser Münzverschlechterung, ja, dass man die Münze klippt und es soll aber der Nominalwert gelten. Und du weißt es, Benny, du bist ja da auch Spezialist. Man hat dann später bei der Mark Banco hat man einfach gesagt, ja, man nimmt ja den Silber oder Gold wegen des Edelmetallgewichts, ja. Also braucht man Umrechnungseinheit, ja. Wie viel reines Silber ist drin, wie viel reines Gold? Aber das sieht man schon praktisch im 13. Jahrhundert wurde hier schon das Geldmonopol natürlich um Kasse zu machen, wurde Silber abgeklippt, wurde das Monopol, die Münzen herauszugeben, wurde vorgeschrieben, mit welchem Geld hier bezahlt werden darf. Und dann praktisch wie in der DDR, ne, wenn du nach Unteritalien reinkamst, musstest du dein Florin, also was richtiges Gold war, dann umtauschen in die dortige Münze und hattest ja dann, wenn man in die DDR ging, da hatte man jede Menge DDR-Mark, konnte dafür aber fast nichts kaufen. Ne? Also das haben die relativ früh, gab es den also der Etatismus, wie wir ihn heute kennen, Mises hat ihn mal definiert, ja, dass der Staat sozusagen, David sagt es immer so schön, immer als Sieger vom Platz gehen muss. Ja, dass die Staatsräson, so hieß ja in Italien dann Ragion di Stato, in Frankreich Raison d'État. Ja, also das bedeutet, dass die Staatsinteressen, die Machtinteressen, Erhaltungsinteressen des Staates stehen über allen Individualinteressen, über der Moral, über dem Recht. Und über der Religion, ja. Der berühmte Theoretiker und Praktiker des Etatismus, Kardinal Richelieu, ja, der Premierminister des Ludwig den 13., der hat es ja praktiziert wie nochmal was. Ja. Der hat dann im 30-jährigen Krieg als Franzose, als katholisches Land dann auch mit protestantischen Staaten paktiert, wenn es ihm für seine Staatsräson gut war. Und da war praktisch der Mensch das Gegenteil von dem, was Kant dann verlangt in seiner Aufklärung, der Mensch als Selbstzweck oder vor ihm schon John Locke in der Aufklärung, in der Liberalen, ja, der Staat als Mittel zum Zweck, eigentlich zum Schutz von Freiheit, Leben und Eigentum. Und da ist die Idee des Etatismus genau das Gegenteil. Ne? Spätestens beim Militärzwang merkt man es, der Bürger als Mittel zum Zweck für die Machtinteressen des Staates.
Ja, ich glaube, das ist schon so der rote Faden in dieser Entwicklung. Und die historischen Beispiele, die du jetzt anrufst, das sind so Landmarken quasi in dieser Entwicklung. Also was du mit Richelieu zum Beispiel ansprichst, das ist ja dann der französische Absolutismus, der da definiert wurde. Es gab auch in anderen England den Absolutismus, der sich da entwickelt hat. Und wie das Wort sagt, nicht Absolutismus, das war nicht mehr im Gegensatz zum mittelalterlichen Lehenswesen, das sich auch theoretisch natürlich immer irgendwie von Gott abgeleitet hat. Absolutismus gilt absolut, losgelöst von irgendwelchen Quellen. Der ist an sich absolut, ist er in sich machtruhend. Er leitet das aus sich selbst ab. Man kann sagen, irgendwie noch ehrlich, ich habe schon ein paar Mal gedacht, so die Nachfolgeorganisation dieses Absolutismus und auch dieses eigenmächtigen, der eigenmächtigen Kirche, nämlich eben der Staat, der tut so, wie wenn er seine Legitimation von irgendwo herleiten würde. Also bei uns heißt es dann vom Volk, nicht? Alle Macht kommt vom Volk. Eine nette Lachnummer, aber irgendwie so steht das. Und da sage ich mir, Absolutismus war noch ehrlich. L'état, c'est moi. Das ist ja so der Leitspruch von Louis dem 14. Also ich selbst bin's, ich brauche meine Legitimation von nirgends zu holen. Und genau das macht der Staat heute auch. Nicht? Nur er deklariert's nicht. Er tut so, wie wenn das demokratisch legitimiert wäre, was nicht der Fall ist.
Ja, das L'état, c'est moi ist sehr schön. Da hat Burkhardt auch was dazu gesagt. Also praktisch der Vorgänger oder der Premierminister Ludwig des 13. entwickelt also ganz raison d'état als die Staatsphilosophie Frankreichs. Ludwig der 14., der dann auf den Thron kam, als Richelieu schon tot war, hat der dann diese, dem wird die Äußerung zugeschrieben, l'état c'est moi, ja, der Staat, das bin ich, der König. Und Burkhardt schreibt dann, ja, und die Französische Revolution hat eigentlich an der raison d'état nicht viel geändert, ja, nur dass der Staat dann nicht mehr Ludwig hieß, sondern Republik, ja. Aber die Philosophie blieb die gleiche. Die Staatsmacht, die Staatsinteressen, ja, stehen über den individuellen Interessen.
Und das ist, glaube ich, wirklich sehr interessant, sich so irgendwie die historischen Linien da zu vergegenwärtigen. Wir haben jetzt schon von diesen 5000 Jahren gesprochen. Man kann sagen, wo das Übel begonnen hat, nicht? Und das hat sich dann wahrscheinlich holprig und da gab es auch wieder andere Phasen und so weiter. Möglicherweise ist dann das Römische Reich begann dann eine etwas konstantere Linie in diesem etatistischen Gebilde zu entwickeln. Karl der Große hat ja das dann auch wieder weitergeführt, aus dem Feudalismus dann auch wieder irgendwie Richtung Absolutismus dann wieder herausgefiltert. Also das scheint so eine Linie irgendwie zu sein, die da in dieser Geschichte und jetzt gerade was das 19. Jahrhundert betrifft, also dort, wo dann, also nach dem Absolutismus, Französische Revolution hast du angesprochen, da könnte man ja denken, so, jetzt kommt das zu einem Ende, nicht? Jetzt, das geht ja auch nicht auf, auch wirtschaftlich geht das nicht auf und da werden die Leute, irgendwann ist dann doch genug, dann gibt es diese Revolution und genau das ist ja das interessante Phänomen dort 48, das war ja, also 1848, das war ja irgendwie, also aus der Optik der Menschheitsgeschichte könnte man sagen, ein Lichtblick. Aha, jetzt haben wir es dann mal hinter uns. Und das sah ja auch dort sehr danach aus an verschiedenen Orten in Europa. Und dann kam natürlich wieder ganz brutal das quasi restaurative Regime oder es hatte dann einen anderen Namen. Es wurde dann einfach wiederhergestellt, diese Nachfolgeorganisation des Nationalstaates, des demokratischen Nationalstaates, des republikanischen Nationalstaates war dann der Nachfolger und der war rein administrativ, zentralistisch, professionell noch viel strikter als der königliche Absolutismus, nicht? Also ich glaube, das sind wirklich so interessante Landmarken in der Geschichte, die sehr mit dieser Grundsatzfrage zu tun haben. Und wenn ich das hier gerade einflechten darf, wegen 1848, also als europäisches Phänomen, ich habe mir mal so ausgemalt, sieht man das, 200 Jahre nach 1848, auf die schöne Schweiz da bezogen, nicht? Habe ich mir vorgestellt, 200 Jahre nach 1848. 1848, was die kleine Schweiz betrifft, hatte man ja dort auch irgendwie Dinge, die da stattfanden. Leider nicht die Revolution von unten, sondern gegenteils die Unterdrückung von oben mit diesem Sonderbundskrieg. Die sogenannten Liberalen haben dann die Katholiken unterworfen und sie vom Staatenbund der Kantone zu einem Bundesstaat gezwungen, mit einem völkerrechtswidrigen Staatsstreich von oben. Das hätte mit Einstimmigkeit beschlossen werden müssen, wurde aber mit Mehrheit der Siegerkantone beschlossen. Und da habe ich mir jetzt so ein bisschen überlegt, wenn genau 200 Jahre später, im Jahr 2048, dann kommt dann der Schlussbericht, heißt mein Buch. Der Schlussbericht, nämlich da präsentiert die Beauftragte der Bundesregierung für die Abwicklung der Schweizerischen Eidgenossenschaft ihren Schlussbericht. Man hat jetzt eben da dieses komische Gebilde genannt Staat, hat man da jetzt abgewickelt. Da gab es noch Teile, die konnte man brauchen. zum Beispiel Autobahnen, das wurde dann privatisiert, das ist auch gut so. Anderes konnte man wirklich nur noch liquidieren, da war keine Nachfrage danach. So, das habe ich mir mal so ein bisschen überlegt und habe mir natürlich als Tagtraum überlegt, wie könnte es zu einer solchen Entwicklung kommen? Kann es sein, dass dem Staat das passiert, was zum Beispiel der Kirche passiert, dass sie irgendwie vergessen geht? Ah ja, da gab es mal Kirchen, stimmt. Und am Sonntag gingen alle Leute dahin und ließen sich da sagen, wie sie sich verhalten sollen. Das war früher mal. Und übrigens, diejenigen, die in die Kirche gehen wollen und sich dort sagen lassen wollen, von morgens bis abends und Kirchensteuer bezahlen wollen, die sollen das dürfen. Gar kein Problem. Nur bitte niemanden zwingen dazu. Und genau das, meine ich, lässt sich eins zu eins, es ist das gleiche Phänomen, auch auf den Staat übertragen.
Wir sehen ja auch, dass das gewaltig bröckelt, indem eben viele junge Menschen abwandern. Wir kennen ja auch einige Beispiele von Menschen, die sich das eben nicht mehr gefallen lassen. Und auch die neuen Medien tragen dazu bei, dass diese Monopole, diese Informationsmonopole oder quasi Monopole bröckeln. Und dass man eben abstimmt, dass man sagt, wir gehen dorthin, wo ich besser behandelt werde, ganz einfach. Ja, und da reicht ja schon der Blick von Deutschland in die Schweiz. 20% der Ärzte kommen mittlerweile aus Deutschland ursprünglich. Oder fast ein Drittel der Pflege- und Krankenkräfte kommen aus Deutschland. Das heißt, so eröffnet man natürlich diesen Wettbewerb und bringt dieses große Monster zum Fallen. Ja, das ist, glaube ich, schon so. Es ist ein Prozess, der läuft bereits. Wie lange das geht, das weiß man nicht. Und ist sicherlich auch so, dass es eben in manchen Regionen schneller geht und in anderen weniger schnell. Also in Deutschland merkt man ganz klar, in Ostdeutschland haben die Menschen schon eher die Faxen dicke, um es mal auf Deutsch zu formulieren. Also da brodelt es gewaltig.
Wie man allerdings ist es in Ostdeutschland das Zielbild zum Teil auch ein noch national geprägterer Etatismus. Also das sind nicht alles klassisch liberal denkende Menschen, die da.
Nein, das ist klar. Also ich werde oft, glaube ich, in diesen so aktuell politischen Diskussionen, Migrationspolitik oder solche Dinge, die natürlich jetzt mit diesen Fragen auch zu tun haben, ist leider die Alternative ja nicht freiheitliche Gesellschaftsstrukturen, sondern ein anderer Staat, der eben mehr Wert auf das legt und weniger auf jenes, aber immer der Staat. Und ich glaube, das Grundproblem ist immer diese Monopolisierung. Man kann sagen, die Monopolisierung der Politik. Man denkt immer, um Politiker zu sein, muss man Bundestagsabgeordneter sein oder Gemeinderat oder irgend sowas. Aber weshalb dann? Man kann auch als Freiberufler, als politisch interessierter Wissenschaftler oder Praktiker oder was auch immer Politiker sein, nicht? Das ist Politik, nicht nur irgendwie Monopoladministration, wie man oft meint. Übrigens noch zur Schweiz, das schnell. Ich höre oft, ihr habt's besser als in Deutschland. Ich sage Vorsicht, ich würde sagen weniger schlecht. Das kann sein. Und es gibt natürlich so osmotisch auch Entwicklungen in der Schweiz in die völlig falsche Richtung, nicht? Dass auch bei uns grassieren unglaubliche Dinge. Also ich finde, die Schweiz ist alles andere als freiheitlich. Es gibt vielleicht Orte, wo es noch schlimmer ist. Das mag sein.
Ich werte da ja auch so ein bisschen aus meiner subjektiven Position. Und ich kenne natürlich in der Schweiz vornehmlich freiheitliche Menschen. Und dann habe ich fälschlicherweise oft den Eindruck, meine Güte, das ist aber toll da. Aber natürlich habe ich da nicht so viel Kontakt zu etatistischen Menschen. Das muss man sagen. Das verfälscht das Bild natürlich. Und auch so diese Tradition der Schweizer, auch die Landsgemeinden, ne, das sind Dinge, die, denen kann ich sehr viel Positives abgewinnen. Und du schreibst ja hier, in deinem Papier schreibst du ja auch, diese entstandene Ungleichheit vor dem Gesetz, die entstandene Unterdrückung, das müsse man umkehren und es bräuchte einen Paradigmenwechsel hin oder zurück zu dem, was eben im 19. Jahrhundert war. Vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen und auch mit den Landsgemeinden vielleicht mit einflechten, weil ich das durchaus interessant finde, dass es eben auch besser ist, im Konsensverfahren die Entscheidungen herbeizuführen, anstatt Menschen zu überstimmen, was dann ja auch wieder Zwang ist. Ja, also ist ja alles okay, solange es freiwillig ist. Ja, auch der Kühlschrankkommunismus hier bei uns zu Hause, ja, wer eben die Kinderriegel am schnellsten in sich begräbt, der hat dann gewonnen sozusagen. Also das, aber daran nehmen wir ja freiwillig teil. Insofern alles bestens. Aber das ist eben nicht der Punkt, dass eben der große Kommunismus natürlich keinen Wettbewerb duldet und dann alles andere vernichtet oder die Menschen einsperrt. Also wie steht stehst du dazu? Oder vielleicht nochmal zu deinen Lösungsvorschlägen und eingebettet auch in die Landsgemeinde. Also Konsensverfahren würde ja auch dazu führen, dass es automatisch non-zentralistisch wird, weil es im Zentralismus gar nicht durchführbar ist. Die großen Einheiten.
Ja, ja. Also Landsgemeinden, ja, das ist schön. Ich kenne das nicht mal von so nahe. Das sind einige Kantone, die das haben, und das ist auch sehr gut. Es hat natürlich auch einiges Folkloristisches daran, nicht? Immerhin, man muss sagen, je kleiner die Einheit ist, die sich halt irgendwie organisiert, also sich zu organisieren, ist ja nichts Schlimmes. Auch das ist ein natürliches Verhalten, dass ich glaube, wichtig ist die Größe. Wenn, je kleiner das ist, dass man kann sagen, wenn alle Beteiligten auf dem Marktplatz Platz haben, und nach dem sieht es ja aus bei diesen Landsgemeinden, obwohl es nicht alle sind, aber und es wird mal etwas eng mit der Zeit. Aber immerhin, solange die wirklich zusammenströmen und da debattieren und streiten und dann was rauskommt, ist das Mehrheitsprinzip gleichwohl noch immer problematisch. Ich glaube, das ist ein Grundproblem, aber immerhin gemildert, sehr stark gemildert. Es ist dann eine Gruppe, die sich da irgendwie zusammengerauft hat. Also das zur Landsgemeinde. Aber was als Grundproblem bleibt, und ich glaube, das ist jetzt der Einstieg in das, sagen wir, Rechtsgrundsätzliche in diesem Zusammenhang, auch der Mehrheitsentscheid des kleinen Gremiums ist nur dann legitim, wenn alle sich freiwillig dem Mehrheitsprinzip unterstellt haben. Das sagt auch Jean-Jacques Rousseau in seinem Contrat Social, so quasi der Einstieg in eine solche Regel, der muss freiwillig sein. Man kann nicht mit einer Mehrheit Leute dazu zwingen, ein Mehrheitsregime zu akzeptieren. Nicht? Sonst ist das eine Vergewaltigung. Also mit anderen Worten, wie in der Wirtschaft, nicht? Wenn ich Aktien kaufe einer Gesellschaft, dann weiß ich, in Statuten steht, das wird nach dem Mehrheitsprinzip bestimmt, und wenn mir das nicht gefällt, kaufe ich diese Aktien nicht. Oder in der Genossenschaft habe ich immer als hohes Prinzip ein Austrittsrecht. Wenn mir Dinge dort nicht gefallen, wenn ich immer wieder überstimmt werde, dann kann ich austreten. Lustigerweise bei der Schweizerischen Eidgenossenschaft geht das nicht, obwohl das eben im Grunde genommen genau das Gleiche ist. Nicht? Und jetzt wegen dieser Mehrheit und so weiter. Ich glaube, vielleicht etwas hier einschieben zu müssen vom Juristischen her. Wir sprechen immer vom freiwilligen Vertrag und so weiter, nicht? Das als Alternative zum staatlichen Zwang. Und das ist auch so, also in der freien Privatwirtschaft, die funktioniert im Grunde genommen mit Verträgen. Das Wort ist übrigens noch interessant. Man verträgt sich nach einem Streit wieder, nicht? Und da gibt's etymologische Zusammenhänge. Das hat Rudolf von Jering hat das schön, ein bekannter Rechtshistoriker hat das entwickelt. Also jedenfalls, es gibt dieses Vertragswesen, aber es gibt auch Regelungsbedarf, wo es keinen Vertrag gibt. Nicht? Das ist ja ein an sich berechtigter Einwand oder eine Frage bei diesem Approach, den wir hier da pflegen. Ja, aber wenn sich jemand nicht an die Verträge hält oder noch grundsätzlich, wenn einer keinen Vertrag unterschreibt. Nein, mache ich nicht. Ich bin selbst genug und ich mache, was ich will. Was ist dann? Dann haben wir keinen Vertrag. Und ich glaube, dann ist wichtig zu sehen, dass auch der Vertrag ist entwicklungsgeschichtlich nicht der Anfang. Im römischen Recht lässt sich das sehr schön zeigen. Das römische Recht beginnt mit Konflikt, mit Übergriff. Im Agrarrecht, dass einer dem anderen seine Kuh stiehlt, der ja in seine Weide gekommen ist. Und da zehrt man an dieser Kuh und jeder sagt, die gehört mir. Also der Streit ist da. Und da gibt's Rituale, da gibt's natürliche Verhaltensgesetzmäßigkeiten. Juristen würden sagen, Deliktsrecht oder unerlaubte Handlung. Und nicht Vertragsrecht, nicht? Ein anderes Kapitel. Und das Deliktsrecht, das ist das Archaische. Damit beginnt's. Und mit der Zeit entwickeln sich Rituale zur Konfliktlösung zu einem Vertrag. Wenn ich dann dem anderen als Rind abkaufe, dann wird in alten Rechtsnormen wird dieser Streit ritualisiert. Es kommt jemand dazu und dann klingt man irgendwie mit einer Münze woran. Und man spielt quasi nach, dass man um das Eigentum gestritten hat und hat es dann gelöst. Und das ist der Vertrag. Also ich glaube, es gibt immer beides. Und man darf nie vergessen, auch der Konflikt, der findet in einer freien Gesellschaft statt und wird auch dem sehr intensiv, nicht? Dem muss man sich auch stellen. Und ich glaube, eben auch dazu hat das natürliche Verhalten des Menschen Regeln entwickelt, auch Leute zu zwingen, die nicht unterschreiben wollen. Auch da gibt's Reaktionen drauf. Es kann sehr ruppig zugehen, nicht? Es kann, man sagt ja Bürgerkrieg und so weiter. Das Risiko solcher Entwicklungen ist da. Aber ich denke, wenn man das dem Regelungspotenzial einer dezentralen Gesellschaft überlässt, geht man viel besser damit um, als wenn man es monopolisiert. Das Paradies wird es sicher nicht. Aber wenigstens nicht die Hölle, wie das immer beim Staat wieder passiert.
Das war auch einer der ersten Kritiker übrigens des Etatismus, war dann Dante Alighieri, der dann im 14. Jahrhundert, als die Renaissance begann, er war in Florenz, praktisch die Politik seiner Zeit ja kritisiert hat in seiner Commedia, in der göttlichen Komödie, wie wir sagen. Ja, da treten die ganzen Politiker auf aus Florenz und aus dem sonstigen Italien und die Päpste und der Kaiser. Und die steckt darin in verschiedene Höllenkreise, je nachdem, wie schlimm sie gewütet haben. Ist natürlich, wird heute in Deutschland zum Teil so gelehrt, als wäre Dante etwas geistig zurückgeblieben und meinte damit, sich ein Bild des Jenseits auszumalen. Aber das war natürlich, die Komödie war eine knallharte Kritik am Diesseits. Er hat dann auch schon auch über die Welt an sich, er ging ja in die ganze Welt, ne? Hat dann mit Purgatorio, also Fegefeuer, und dann auch Paradiso, also sozusagen die Entwicklung des Menschen hin zum göttlichen Selbst, zur Entdeckung des Kerns in einem des göttlichen Selbst. Aber knallhart mit der Hölle fängt er an, schon die Verhältnisse seiner Zeit. Also diesen Machtstaat, der da aufgetaucht ist. Und der andere Prozess, der parallel begann, das war die Individuation. Im Gegensatz zum Mittelalter haben sich erstmal so richtig Individuen, ja, die waren nicht nur hauptsächlich Zunft, hauptsächlich Stand, hauptsächlich Zugehörigkeit zu einem Volk, sondern die haben sich individualisiert. Ja. Also Burkhardt schreibt, es gab in Florenz mal eine Zeit, da gab's, könnte man gar nicht sagen, was die Männermode war, weil jeder war ganz individuell gekleidet. Ja. Also jeder, da hat sich dann auch sozusagen, wo der Edatismus auf die Spitze ging, ging auch der Individualismus auf die Spitze. Und ja, dann auch kein Zufall mit der Entwicklung des Edatismus. Ja. Wir hatten also Richelieu, 17. Jahrhundert, ja, dann die preußische Übernahme des Etatismus in deutschen Landen dann im 18. Jahrhundert. Und zugleich hat sich ja im 17. Jahrhundert dann John Locke entwickelt, ja, als einer der Vorväter des Liberalismus mit Life, Liberty and Estate, ja, der Staat als Mittel zum Zweck. Dann sind die Amerikaner ja hergegangen und haben das sogar für eine Staatsidee gehalten, ja, 1776 in der Declaration of Independence, wobei sie aus Life, Liberty and Estate hat Jefferson dann gemacht, Life, Liberty. Und da wird es schon ein bisschen woke, ja, and the pursuit of happiness. Ist schon nicht mehr so hart wie Besitz. Und dann de facto, und das ist wahrscheinlich wieder der evolutorische Faktor hier gewesen, Lord William Rees-Mogg sagt, das waren die Anreizbedingungen damals, das Schießpulver, man musste große Kanonen haben, alle haben dieses Machtspiel gespielt, sind ja auch die Amerikaner de facto den französischen Weg gegangen, der Staatsräson, also dass die Machtinteressen und die Staatsinteressen über den Individualinteressen spielen, und haben im 19. Jahrhundert ja einen Krieg nach dem anderen geführt und dann ja auch dann gleich zu Beginn, ja genau, ne? Also die sind zwar sozusagen, die Realien waren dann ganz andere als die Gründungsidee, und in Deutschland ja auch interessant, da war das eben auch wieder Burkhardt, der sagt, richtig Bürger ist der Mensch nur im Kleinstaat, ja, weil da kann man sich eigentlich keine Despotie dauerhaft leisten.
Wenn und da jeder hat man jeden schon kennt. Den Fehler gemacht, vom Kleinstaat
ja,
zu reden.
Genau. Ja.
Das ist ja immer, also das ist das Thema, Entschuldigung, wenn ich da gerade einhängen darf, dass das sehr löbliche, der löbliche Ansatz, den Staat klein zu halten, nicht? Also so der klassische Liberalismus, der Minimalstaat, manchmal despektierlich der Nachtwächterstaat genannt, der nichts anderes tut, als ein bisschen schauen, dass da diese Eigentumsrechte auch gewahrt werden und so weiter. Ich glaube, das wäre vielleicht noch gar nicht so schlimm, könnte man sagen, aber ich glaube, es ist ein konzeptioneller Fehler, weil damit beginnt's. Also der Minimalstaat leidet vor allem daran, dass er nie minimal bleibt.
Ja, das ist genau der Punkt, lieber David, glaube ich, dass man provokant gesprochen sagen kann, dass diese Minimalstaatsidee gescheitert ist, wenn wir uns unsere heutige Welt ansehen. Und da landen wir auch bei dem Punkt, den du genannt hast schon, und immer wieder bei den Anreizen, die sich bieten. Und wenn eben kein Wettbewerb herrscht, dann bleiben die Staaten natürlich nicht klein, sondern dann werden sie groß. Und wenn wir in unsere heutige Zeit blicken, in den wichtigsten Märkten der Menschheit haben wir keinen oder kaum Wettbewerb oder keinen fairen Wettbewerb. Beim Geld nicht, indem eben Steuern erlassen werden, oder bei der Bildung sowieso und beim Staat eben auch. Ja, wenn man
in Deutschland beim Gesundheitswesen auch Zwangsversicherungswesen.
Absolut. Und wenn man es eben gut mit den Menschen meinen würde, dann würde man doch einfach sagen, ja, dann mach doch mal so eine Sonderwirtschaftszone und erlaubt dem Titus Gebel doch einfach mal sein Konzept dort auszurollen. Aber genau diesen Wettbewerb wollen wir ja nicht. Und wenn wir gerade spezifisch auf die deutsche Geschichte schauen, dann wurde es richtig schlecht erst dann, als die DDR eben nicht mehr da war, als es diesen Wettbewerb noch gab. Und das hat Michael Esfeld so schön gesagt. Das klickte, da machte es bei mir so richtig Klick, als er gesagt hat, dass mit der Corona-Thematik, mit diesem Corona-Interventionismus, die Westdeutschen hätten ihre Menschen mit Sicherheit nicht einsperren können, wenn es die DDR noch gegeben hätte. Weil dann hätten die Leute in der DDR sagen können, guck mal, der tolle freie Westen, die sperren ihre Leute ein. Also da sind wir ja beim Wettbewerb, Entmachtungsverfahren, aber auch Entdeckungsverfahren gemäß der Präferenzen der Menschen. Manche wollen vielleicht Minimalstaat und manche wollen gar keinen, so wie ich vielleicht, ja? Oder einfach mal laborieren und ausprobieren, was das Beste ist. Das sollte es doch eigentlich sein, die Essenz.
Absolut, ja. Und deshalb scheint mir das auch immer wieder in Erinnerung zu rufen. Also ich sage deshalb immer auch und gerne auch hier, dass ich Anarchist bin. Anarchismus ist die Losung, meine ich. Anarchismus ist ja nicht Unordnung und Chaos, wie man das so unterstellt oft. Das ist Anarchie, da bringt jeder den anderen um. Nein, Anarchie rein vom Begriff heißt ja nur ohne Archä, also ohne eine oberste Monopolinstanz. Es gibt ja auch den bekannten Spruch, Anarchie ist Ordnung ohne Herrschaft. Also es ist nicht Chaos, es ist ein Ordnungsprinzip. Keine einfache Übungsanlage, nicht das Paradies, wie schon erwähnt, hochkomplex, aber die Gesellschaft ist komplex. Es ist eben eine Gesellschaftsordnung, die auf die Realien der Komplexität Rücksicht nimmt und nicht die Dummheit begeht, für irgendetwas einen offiziellen Monopolisten einzusetzen. Der wird am ersten Tag seines Amts sein Monopol zu missbrauchen beginnen, nicht? Das ist Anarchie. Also ich bin Anarchist und ich bin nicht Minimalstaatler. Durchaus realistisch. Ich weiß, wie die Welt funktioniert, aber um die das Grundproblem auch anzusprechen, glaube ich, ist gar nicht schlecht, hin und wieder daran zu erinnern.
Es war ja auch so, dass es in der Tyrannis dann oder in der Renaissance haben sich ja dann die kleinen Republiken, Mailand, Florenz und so weiter, die haben sich ja dann früher, die haben ja alle Staatsformen, die es gibt, durchgemacht, ja, von der Tyrannis bis zur Fürstenherrschaft, bis zur da unter Savonarola dann mit seinen Kinder- und Jugendbanden, ja, das waren sozusagen seine politischen Aktivisten im berühmten Fegefeuer der Eitelkeiten. Dann in Florenz hat er da eine Theokratie errichtet. Also man sieht dann diese Idee eben, die es damals war, Ragion di Stato, ja, Staatsressort, Staatsinteressen stehen über Individualinteressen. Das gilt ja auch im Kleinstaat noch. Ja. Und da ist dann die notwendige Philosophie eben des Anarchokapitalismus oder Anarchismus, dass man sagt, nein, da muss man konsequent bei Kant sein, der Mensch ist Selbstzweck und wenn er Mittel zum Zweck ist, dann ist das eine Verletzung des Nicht-Aggressionsprinzips. Und wir haben ja im Völkerrecht die Staatsorganisationen untereinander, witzigerweise, die haben sich ja so auf diesen Pfad, die befinden sich ja in einem anarchischen Zustand untereinander. Ja.
Und das die ist haben, so, haben weltweit Völkerrecht, gibt es kein Zentrum.
Ja. Genau. Ja. Über den Augsburger Frieden, den Westfälischen Frieden, die Wiener Kongress etc. haben sich dann so Friedensprinzipien im Verhältnis der Staatsorganisationen untereinander. Keineswegs im Verhältnis zu ihren Bürgern und Untertanen.
Kartelle.
Aber sie haben für sich so sozusagen festgeschrieben, hätten sie gern das Nicht-Aggressionsprinzip. Das gibt's ja heute auch sogar in der ONU-Charta, ja, dass die Staaten sich wechselseitig die Staatsorganisationen nicht,
ja. Also, nicht die Individuen, ja.
Die Individuen sind sehr wohl,
Völkerrechts, genau. Sie sind nicht Völkerrechtssubjekt.
Die Menschenrechtscharta, die Menschenrechtscharta sagt dann, aus welchem Grund man die Individuen dann misshandeln darf. Ne? Also wenn es dem Umweltschutz dient oder der Armenfürsorge. Ja, das ist ja im Prinzip. Ne? Also bitte nicht mehr, da sehen wir als zivilisatorischen Fortschritt, dass die Staaten das nicht mehr willkürlich machen, sondern dass sie wenigstens ein hehres Ziel vorgeben. Ja, Bekämpfung der Armut oder von Pandemien oder sonst was. Aber im Verhältnis untereinander, wo die Anarchie herrscht, hat sich doch relativ herausgebildet dieses Vertragsprinzip. Ne? Der Internationale Gerichtshof kann über den Amerika-Iran-Konflikt nicht entscheiden, wenn nicht beide sich der Gerichtsbarkeit unterwerfen. Ja. Dann hat sich herausgebildet noch auch, wo sie, dass sie das Recht für Selbstverteidigung und die Übergänge sind fließend, Vergeltung vorbehalten, also für Selbstverteidigung in jedem Fall. Und das Nicht-Aggressionsprinzip. Die Realien sind natürlich anders. Und dann muss man natürlich sagen, sie haben ja auch sich vereinbart auf den zuständigen Richter, der UN-Sicherheitsrat. Ja. Also es ist ja nicht an Benny oder an David oder an mir zu entscheiden, was jetzt völkerrechtswidrig ist oder Aggression, sondern das Gremium wäre, wenn man den IGH nicht anruft, der UN-Sicherheitsrat. Und dadurch, dass die fünf Supermächte da ein Vetorecht haben, gibt's dann praktisch in dem Fall, dass die beteiligt sind, ist ja eine Feststellung quasi unmöglich. Aber worauf ich hinaus wollte, im Verhältnis untereinander sind sie da, also dieser Machtorganisationen, dieser Zwangs- und Unterdrückungsapparate, hat Mises immer gesagt, erkennen Sie eigentlich den Weg, den Kant oder Locke dann auch für alle Menschen untereinander? Kant hat ja gesagt, ein ethisches Prinzip muss universalisierbar sein. Ja? Und der Staat ist kein Akteur, hat Mises gesagt, sondern es sind Menschen, die handeln in Gruppen, miteinander oder gegeneinander, aber es sind Menschen aus Fleisch und Blut.
Und was man heute nicht verkennen sollte, sind ja nicht nur die Staaten und dann im Falle der Europäischen Union der Superstaat EU, sondern es sind auch noch die technokratischen Institutionen, die wir haben, sei es die Zentralbank oder die WHO, Stichwort Unterwerfungsvertrag und so weiter. Das ist ja noch etwas, was dazukommt. Und was David gesagt hat, dass es eben so ist, dass es alles sehr komplex ist, was ich ja schon, was man ja wunderbar mit der österreichischen Schule und mit Menger und der subjektiven Wertlehre letztlich begründen und belegen und logisch darlegen kann, dass Menschen eben subjektiv werden. Und aus dieser Komplexität legt man ja alles oder führt alles ad absurdum, was irgendwelche Gesellschaftsklempner konstruieren möchten, ja, um es mal so zu formulieren. Deswegen finde ich das toll, dass du sagst, ja, ich bekenne mich ganz klar zum Anarchismus und ich sage das auch, ich bin so ein Dorfanarchist und finde das auch gut, wenn die Menschen sich eben vereinbaren, spontane Ordnung, natürliche Ordnung und glaube, alles, was eben da der Vermachtung dient, das dient dann eben nicht den Menschen, sondern den Interessen, die sie für sich einspannen. Und gerade bei der EU ist es so offensichtlich durch diese Lobbyorganisationen, dass es eben da zu einer reinen Milliardärsplanwirtschaft verkommen ist. Ja? Und dass die Zentralbanken sind eben diejenigen, die es dann noch, wie soll man sagen, monetarisieren. Ja?
Vielleicht noch eine Frage, die ich konkret hätte, David, weil du jetzt dieses Buch geschrieben hast, 2048. Jetzt, wie kann man sich das vorstellen? Danke, dass du es nochmal rein hast. Ich meine, wenn ich sehe, das war eine Idee Röpkes, der hat gesagt, sozusagen der Zentralstaat, der hat oft eine kürzere Lebensdauer. Ja, also wenn man sieht, die Bundesrepublik Deutschland gibt es erst seit ein paar Jahren, die DDR gab es noch nicht lang. Das Kaiserreich hatte eine kurze Lebensdauer. Hingegen die Stadt Nürnberg ist schon sehr alt. Ja, die Stadt Regensburg noch viel älter. Also seine Idee war einerseits die kleinen Communities, die bleiben ja aktiv und handlungsfähig, die Kommunen, auch wenn der Überbau verschwindet. Und jetzt gibt es einige, die sagen, ja, die NATO, die EU, das sind ja eigentlich leere Hüllen. Ja, die haben ja selbst keine Macht. Die Machtzentren sind immer noch die Nationalstaaten. Und jetzt kann man sich hinwegdenken, ohne dass sich was Grundsätzliches ändert. Und jetzt tun sich aber viele schwer, sich sozusagen den Nationalstaat hinwegzudenken oder so in der Schweiz dann sogar den Kanton oder bei uns dann das Land und dann sich vorzustellen, dass sich Kommunen, Städte, was weiß ich, freie Dörfer, freie Bauern, ja, gab es auch schon, freie Reichsbauern, dass die sich wieder zusammenschließen, um ihre Interessen der Durchhaltung des Nicht-Aggressionsprinzips zu vereinbaren. Was hast du da für Ideen? Wie könnte das passieren?
Also ich glaube, das ist so, nicht auch, wenn man das historisch anschaut, dort wo, also ich glaube, ein schönes Beispiel sind die Vereinigten Staaten von Amerika. Das waren zunächst mal gut englische Kolonien, die haben sich dann mal irgendwie losgesagt und in diesem Prozess waren das wirklich Kolonien nebeneinander. Und die hatten sich dann aus Gründen der militärischen Verteidigung, haben sie sich zusammengeschlossen, aus rein externen Gründen, quasi die Wagenburg, nicht? Das waren einzelne Wagen und dann sagen sie, jetzt halten wir zusammen, um uns gegen außen zu wehren. Und die gemeinsame Verteidigung einer gewissen Gruppe, jetzt eben zum Beispiel in der kleinen Schweiz, da könnte man sagen, die Landesverteidigung, das ist vielleicht jetzt nicht das Erste, das wir gerade mal privatisieren, aber das kommt dann natürlich auch noch. Aber jedenfalls so die Optik, die einzelnen Städte, Kantone, Wagen, Gemeinden, Communities, die tun sich für gewisse Zwecke zusammen, weil es da lohnt zu kooperieren, nicht? Um sich zu verteidigen, auch die Infrastruktur dazwischen und so weiter. Das ist, geht ein bisschen in die Richtung dieses ökonomischen Modells, der FOCI, F-O-C-J, Functional Overlapping Competing Jurisdictions. Das wurde von zwei schweizerischen Ökonomen einmal vor 20, 30 Jahren artikuliert. Es wurde leider erstaunlicherweise gar nie weiter irgendwie debattiert, aber ein sehr interessanter Ansatz, der eigentlich auch politische Fragestellungen wie Sicherheit, Infrastruktur, Energieversorgung, Ausbildung und so weiter in ein dezentrales wirtschaftliches System einbaut. Und zwar nicht irgendwie zusammenhanglos, sondern es gehört ja zusammen, es überschneidet sich, Overlapping. Es wird dann Konflikte geben, es wird Wettbewerb geben. Er muss wettbewerblich oder je nachdem juristisch, wenn es übergriffig wird, muss der gelöst werden. Eben komplex, schwierig, aber es nimmt die Realitäten irgendwie sachgerechter auf. Und da habe ich jetzt hier so ein bisschen dieser Tagtraum, der sieht dann etwa so aus, dass die Zentrale, die immer irgendwie eine gewisse Grundschwäche hat, die ist weit weg, die braucht einen großen Apparat, um sich überhaupt am Leben zu behalten und so weiter. Und irgendwann ist die überfordert. Die Bundesanleihen, das habe ich mir vorgestellt, die werden plötzlich von Ratingagenturen runtergegradet, weil das Besteuerungsrecht der Staaten wird jetzt angefochten. Kann das wirklich zurückbezahlt werden, diese Obligation, die da am Kapitalmarkt platziert ist? Das gibt höhere Steuern, die Refinanzierung klappt nicht mehr, der Bund geht Konkurs, eben dann wird privatisiert, liquidiert. Aber die Leute sind nicht zu sehr beunruhigt, es gibt immer noch 26 Kantone. Das gibt eine gewisse Grundstabilität. Natürlich werden auch die sich dem Wettbewerb aussetzen müssen, aber zunächst gibt es die mal, nicht? Aber das Prinzip dieser Functional Overlapping Jurisdictions hält da Einzug. Es spricht sich herum, dass diese Zentralisierung jetzt wirklich nicht das Gelbe vom Ei ist. Und Städte gibt es immer noch, Autobahnen gibt es immer noch, möglicherweise noch viel besser als vorher. Und die Städte sind vielleicht noch viel sauberer, weil Quartierorganisationen das eben selbst machen und so weiter. Also das ist so ein bisschen der Ansatz. Und plötzlich merkt man, wenn es von unten aufgebaut ist und von dort her getragen ist und auch ausgetragen vielleicht im Konflikt ist, ist es viel stabiler, dann ist es die Wirklichkeit. Und wenn es von oben irgendwie, vielleicht mit besten Absichten sogar noch am Anfang, von oben her dann implementiert wird, dann ist es immer fragil und neigt zu Verzerrungen. Und so habe ich mir das ein bisschen vorgestellt. Also in durchaus, was sich bei der Schweiz eignet für das, ist, sie ist klein. Es gibt viele kleine Kantone, das sind zum Teil sogar noch Halbkantone. Also man kennt auch die Obrigkeit, die ist nicht so weit oben, die Obrigkeit bei uns, wie das in anderen Ländern ist. Man hat diese Abstimmungen, das sind mehr oder weniger demokratische, folkloristische Veranstaltungen, aber gleichwohl, es gibt eine etwas kritischere Mentalität der Bevölkerung. Also die Schweiz könnte sich noch eignen, dass das hier mal zerbröselt mit dieser Zentralisierung und dass dann auch die Kantone zu diesem wettbewerblichen Prinzip übergehen. Und dann kann sich das den Rändern dieser großen Blöcke entlang hinziehen. Die Benelux-Staaten gehen da auch, Österreich, Liechtenstein sowieso, die sind ja schon heute etwas anarchistisch. Norditalien kann sich dann endlich mal vom Zentralstaat loslösen und so weiter. Das Elsass von Frankreich, und mit der Zeit zersetzen sich da diese Blöcke. Von der EU spricht schon lange niemand mehr. Brexit war der Anstoß, mal in dieser Richtung dort etwas abzukoppeln und so weiter. Also das sind so die Tagträume. Und wenn das stimmt mit 48, da bin ich dann 96 Jahre alt und ich werde dann auch an diese Pressekonferenz gehen, wo der Schlussbericht präsentiert wird.
Und wenn sich immer mehr Menschen so in diesen Zustand hineinversetzen und sich das vorstellen, vielleicht gelingt es uns ja dann, dieses Ereignis anzuziehen. Und wir sehen ja auch, dass es überall bröckelt und knarrt. Und in Deutschland sieht man das ja auch. Ich habe heute noch ein Video zugeschickt bekommen von einem mittelständischen Unternehmer, und die Mitarbeiter haben ihn überrascht und haben ein Video gedreht, so nach dem Motto, uns reicht's jetzt und wir werden nicht gesehen, aber wir sind es, die den Laden hier am Karren, den Karren hier ziehen und den Laden am Laufen halten. Und in Deutschland ist das ja sehr eklatant mit den 15 Millionen Nettosteuerzahlern, wie auch immer man das ermitteln will, aber irgendwie so in der Art ist das. Und bei 59 Millionen Wahlberechtigten sogenannten ist es halt ein Ausbeutungswettbewerb, 75% zu 25. Und das geht irgendwann schief und dann entsteht so etwas, was du da mit dem Jahr 2048 skizziert hast.
Wäre möglich, ja. Und vielleicht, ich habe so die Zuversicht, ist, also spielerisch gebe ich gerne zu, aber immerhin, man kann ja sagen, irgendwie die Fragestellung ist zu gewichtig, als dass man jetzt einfach ein Konzept entwerfen könnte, irgendeinen Plan und umsetzen. Ich glaube, eine Chance hat das nur dann, wenn es diese Grundentwicklung in der Menschheit tatsächlich gibt. Also wenn jetzt wieder diese 5000 Jahre, die ich vorhin erwähnt habe, nicht, wenn man es wieder so anschaut, nur wenn jetzt dieser Albtraum dieser 5000 Jahre jetzt wirklich dem Ende entgegengeht, weil er halt einfach nicht aufgeht, nicht? Die Staaten versuchen im Moment noch da, sich aufzubäumen und alle Probleme zu lösen, die sie selbst verursacht haben. Es gelingt ihnen ja nicht. Also dass jetzt vielleicht das wirklich Zeichen dafür sind, dass das langsam zu Ende geht. Nur wenn das stimmt, ich weiß ja nicht, ob es stimmt, aber es wäre schön, nur dann hat er eine Chance, dass sich solche und viele andere ähnliche Szenarien dann vielleicht umsetzen. Und dann war das Begleitmusik eines gesamtgesellschaftlichen Phänomens, dass da diese Spezies am Schluss dann doch noch dieses Problem hinter sich gekriegt hat.
Immer weiter die Evolutionsleiter hinaufstolpert und diesen Evolutionsirrtum beendet, indem es feststellt, ja, das ist jetzt ein Albtraum, aus dem wir aufzuwachen haben. Und das ist ein tolles Schlusswort gewesen von dir. Ich möchte auch nochmal auf das Dokument hinweisen, was man hier unter dem Video herunterladen kann. Zurück zu Wohlstand für alle in Deutschland, wie man das Ruder jetzt rumreißt. Beiträge von Philipp Bargus, von David Dürr natürlich, wie schon angesprochen, von Andreas Tietke, Thorsten Pollert, Anthony P. Müller und ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Ich glaube, das waren tatsächlich alle. Also insofern vielen Dank, lieber David, nicht nur für deine Zeit heute, sondern insgesamt für dein Wirken, für dein Tun, für dein Sein und auch für den Mut, die Dinge klar so zu benennen, wie sie sind. Ich weiß auch, dass das nicht immer nur schön ist, dass man da auch Gegenwind bekommt. Insofern vielen Dank dafür. Lieben Dank auch an dich, lieber Andreas. Lieben Dank an die Zuschauer. Video fleißig teilen und bitte die nächsten Meter alleine gehen gedanklich und das Ruder mit uns rumreißen. Herzlichen Dank und auf bald.